NDR Info. Themen des Tages.
I speak today not only for myself, but in memory of the 6 million Jews, men, women and children, who were murdered for one reason only, that they were Jewish. Among them, 1.5 million children who were not as lucky as I was to survive.
Die Stimme von Tova Friedman. Ich war das Mädchen von Auschwitz, so der Titel ihrer 2023 erschienenen Memoiren. Mit 5 steckten Deutsche sie mit ihrer Mutter ins Vernichtungslager, das sie wohl durch einen Defekt der Gaskammer überlebte. Heute, mit 87, stand sie vor den Abgeordneten des Bundestags und sprach für 6 Millionen Juden, die weniger Glück hatten als sie als Mädchen, wie sie eben sagte. 6 Millionen, die getötet wurden, weil sie Juden waren. Die Gedenkstunde im Bundestag ist ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Zuvor aber schauen wir auf den Wechsel auf dem Ministerpräsidentenposten in Sachsen-Anhalt und die neuen Umfragedaten von Infratest DIMAP für Mecklenburg-Vorpommern. Die Parteien von der demokratischen Mitte bis links blicken in den ostdeutschen Ländern wie gebannt auf Zuwächse bei der AfD und suchen nach Mitteln, den Trend zu wenden. Vielleicht schaffen sie das am Ende schon rechnerisch, nur gemeinsam. In Magdeburg hat die CDU kurz vor dem Einbiegen auf die Zielgerade den Regierungschef ausgewechselt, damit der neue Sven Schulze eine Chance hat, aus dem Schatten seines Vorgängers Rainer Haseloff zu treten, der die AfD bei der letzten Landtagswahl niederrang. Jochen Müller über den Tag in Magdeburg.
Der Amtswechsel in der Staatskanzlei in Magdeburg ist vollzogen. Auf den dienstältesten Ministerpräsidenten in Deutschland, auf Rainer Haseloff, folgt vorzeitig der jüngste Ministerpräsident Deutschlands. Sven Schulze ist 46 Jahre alt, war in seiner politischen Laufbahn unter anderem Europaabgeordneter, war Wirtschaftsminister, Parteivorsitzender und ist seit heute Regierungschef in Sachsen-Anhalt. In seiner Antrittsrede wandte er sich an die Bevölkerung. Er werde für seine Heimat kämpfen. Sie können sich auf Sven Schulze verlassen, sagte er. Sein Dank gelte auch seinem Amtsvorgänger Rainer Haseloff.
Als neuer Ministerpräsident möchte ich dir von Herzen danken für deinen Einsatz für unser Land. Du hast hier Maßstäbe gesetzt und bist dabei, und das ist das Allerwichtigste, immer Mensch geblieben. Das ist großartig.
Aber Schulze griff auch aktuelle Ereignisse auf. Am vergangenen Wochenende hatten militante Fußballfans in Magdeburg schwer randaliert und 70 Polizisten verletzt. So nicht, sagte Schulze.
Für uns ist klar, Notärzte bedrohen und Gullideckel auf Polizisten werfen, das ist für mich völlig inakzeptabel. Und ich sage das hier auch heute von diesem Rednerpult: Wer sich mit unserer Polizei, wer sich mit unseren Rettungskräften anlegt, der legt sich zukünftig auch mit mir persönlich an.
Am Vormittag war Schulze im ersten Wahlgang mit 58 Ja-Stimmen gewählt worden. Darin waren mindestens 2 Stimmen aus den Oppositionsparteien. Hintergrund der vorzeitigen Amtsübergabe ist die politische Situation in Sachsen-Anhalt. Am 6. September sind Landtagswahlen. In Umfragen liegt die AfD bei rund 40% und damit weit vor allen anderen Parteien. Sven Schulze tritt für die CDU als Spitzenkandidat an. Der Amtsbonus als Ministerpräsident soll seinen Bekanntheitsgrad steigern, sehr zum Unmut von AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund.
Wir haben hier ein Personalspielchen erlebt, der CDU, offenbar in Sorge vor der Landtagswahl. Und dem Vernehmen nach wurde ja auch nichts dem Zufall überlassen. Also ich habe gehört, dass hier Stimmen quasi der Linken vorher eingekauft wurden, um dieses sichere Ergebnis auch herbeizuführen. Das würde auch unseren Kurs untermauern, dass wir hier eine Zusammenarbeit zwischen CDU und Linken immer deutlicher sehen. Das ist natürlich sehr schlecht für dieses Land.
Für das Gerücht von angeblich gekauften Stimmen gibt es allerdings keinerlei Belege. Aber auch bei den Linken gibt es Kritik an der Ministerpräsidentenwahl. Fraktionschefin Eva von Angern.
Sven Schulze hat selbst gesagt im August, dass er nicht mit Spielerchen zum Ministerpräsident gewählt werden möchte, sondern tatsächlich durch Wählerinnen und Wähler am Wahltag, nämlich am 6. September 2026. Nun hat er sein Wort gebrochen. Das heißt, er ist wirklich mit einem Wortbruch in dieses Amt gestartet.
Am Mittag erhielten die Ministerinnen und Minister in der Magdeburger Staatskanzlei ihre Ernennungsurkunden. Neue Gesichter gibt es im Kabinett Schulze nicht. Die Koalitionspartner von CDU, SPD und FDP hatten vereinbart, die bisherige Arbeit der Landesregierung fortzusetzen.
2 Ministerpräsidenten der CDU, nur 2, haben die Landespolitik in Sachsen-Anhalt seit einem knappen Vierteljahrhundert geprägt. Rainer Haseloff, 2011 bis gestern, vor ihm ab 2002 Wolfgang Böhmer. Sven Schulze tritt also in große Fußstapfen und nicht alle, auch nicht alle in der CDU, trauen ihm zu, dass er sie ausfüllt.
Ich bin bereit für diese Aufgabe. Wir sind bereit für diese Aufgabe. Herzlichen Dank und uns ein erfolgreiches Jahr 2026.
Sven Schulze beim Neujahrsempfang der CDU in Magdeburg Anfang der Woche. Zu einem wirklich erfolgreichen Jahr dürften für ihn mindestens zwei Dinge gehören. Seine Wahl zum Nachfolger von Rainer Haseloff als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und auch der Sieg seiner Partei bei den Landtagswahlen im September. Der 46-jährige Schulze befindet sich auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere. Mit der Wahl ist er Deutschlands jüngster Ministerpräsident. Aufgewachsen ist Schulze in Heteborn, einem kleinen Dorf bei Quedlinburg zwischen Vorharz und Börde. Ein bisschen hört man ihm das auch an. Immer wieder betont er, dass er ein Landeskind ist. Eines, das schon früh die Politik für sich entdeckt hat. Und die CDU. Junge Union, Gemeinderat, Kreistag, JU-Vorsitzender. 2014 dann der Sprung für den studierten Wirtschaftsingenieur ins Europäische Parlament. 2021 dann holt Rainer Haseloff Schulze in sein Kabinett und baut ihm ein regelrechtes Superministerium. Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus. 2021 wird Schulze auch CDU-Landeschef. Er gilt als bestens vernetzt.
Für mich sind die 5000 Telefonnummern, die ich habe, von Brüssel angefangen, über Berlin und vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt hinein, sehr, sehr viel wichtiger, 10-mal wichtiger als 500.000 Follower bei Social Media, weil die braucht man, die Kontakte ins Land hinein, vor allen Dingen, wenn man ein Land vernünftig führen will.
Die Botschaft geht an die AfD und deren Spitzenkandidat Ulrich Siegmund. In den sozialen Medien sozusagen der Polit-Superstar. Schulze arbeitet noch an seiner Öffentlichkeitsstrategie. Vom Auftritt in der Heute-Show über tägliche Posts seiner Social-Media-Abteilung bis hin zum Weihnachtsfoto mit der Familie auf Instagram. Vor einem Vierteljahr war Schulze nicht mal der Hälfte der Sachsen-Anhalter bekannt. Haseloff kennen immerhin 94%. Dabei ist Schulze ständig unterwegs, auf dem Land und in den Unternehmen. Seinen Politikstil beschreibt er so.
Für mich gilt immer Bürger statt Büro. Ich sage immer so ein bisschen aus Spaß vielleicht, manche denken das so, aber es ist mein voller Ernst. Am Schreibtisch in Magdeburg, da kann ich keine Politik machen.
Als Minister im Sommer mit dem Rat tourt er durch Sachsen-Anhalt, ist jemand, der schnell mit den Leuten ins Gespräch kommt. Schulze hat, trotz der 46 Jahre, noch immer etwas Jungenhaftes an sich. Menschen, die enger mit ihm zusammenarbeiten, beklagen allerdings eine gewisse Ungeduld. Zu den großen Erfolgen in seiner Zeit gehört die Ansiedlung von Daimler Truck in Halberstadt mit einer Investitionssumme von 500 Millionen Euro. Andererseits bekommt auch Sachsen-Anhalt die Folgen globaler Krisen zu spüren. Dass Intel sich gegen eine Milliardeninvestition in Magdeburg entschieden hat, schmerzt nach wie vor. Dazu kommt eine Krise in der Chemieindustrie. Ende Dezember hatte das belgische Unternehmen Domo in Leuna Insolvenz angekündigt. Schulze reagierte schnell, versprach Unterstützung des Landes bei der Suche nach Lösungen.
Wenn ich ehrlich bin, am vergangenen Freitag sah es so aus, als wenn es überhaupt keine Möglichkeit mehr gibt. Ich habe dann mich entschlossen, als Wirtschaftsminister nochmal alle, die betroffen sind, alle, die mit dazu beitragen können, an einen Tisch zu holen. Habe eingeladen dann für Montag und die Verhandlungen auch geführt.
Dieses Anpackende, das Pragmatische, das will Sven Schulze als Ministerpräsident mit in die Staatskanzlei in Magdeburg nehmen.
Doreen Jonas zeichnete ein Porträt von Sven Schulze. Über die Lage in Sachsen-Anhalt habe ich am Nachmittag mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach gesprochen. Sie lehrt und forscht an der Universität Hamburg. Kann diese Taktik aufgehen, den Spitzenkandidaten schon mal in die Staatskanzlei zu setzen, damit er dort auch nach der Wahl bleibt? Oder kann er in den wenigen Monaten, die auch vom Wahlkampf geprägt sind, die Rolle des Garanten, wie sich sein Vorvorgänger nannte, gar nicht mehr ausfüllen?
Naja, da liegt ja ein bisschen was zwischen. Also zum einen ist es erstmal so, wir wissen aus der Vergangenheit, schauen wir mal nach Nordrhein-Westfalen, zu Hendrik Wüst, nach Hessen, zu Boris Rhein beispielsweise, dass solche Manöver, jemanden vorzeitig ins Amt zu bringen, durchaus erfolgversprechend sind und dass sich das auszahlt, weil man eben in der Rolle des Ministerpräsidenten tatsächlich mehr Öffentlichkeit genießt, viel mehr Termine wahrnimmt. Also man erzeugt einfach Bekanntheit. Das ist, wissen wir aus der Wahlforschung, ganz essentiell für die Frage, ob Menschen einen sozusagen erstmal kennen und dann womöglich eben auch unterstützen. Das Zweite betrifft diesen großen Begriff des Garanten, auch des Landesvaters. Dafür ist es natürlich jetzt schon relativ spät. Es ist ein sehr kurzer Zeitraum. Rainer Haseloff stand ja auch durchaus in der Kritik. Er hätte diese Übergabe schon früher gestalten müssen. Da würde ich jetzt nicht zu viel erwarten, dass das sozusagen in kürzester Zeit gleich so eine Art von Image wird. Aber es kann tatsächlich das entscheidende Momentum sein, um einfach das zu steigern, was man braucht, nämlich Bekanntheit und Beliebtheit.
Man liegt im Moment noch sehr deutlich hinter der AfD als CDU. Die AfD ist in so vielen Ländern und Landesverbänden zerstritten und hat teils peinliche, teils extremistische, teils auch strafrechtlich verurteilte Figuren in ihren Reihen, aber ihre Wählerschaft wächst. Was sind die wesentlichen Impulse und Motive, das zu tun?
Ja, wir sehen, dass die Partei gar nicht sozusagen unterstützt wird im Sinne dieser Idee, die sollen jetzt da irgendwie ganz integrative Persönlichkeiten erzeugen, die dann eben auch den Anspruch haben, sozusagen ein ganzes Land zu vertreten und alle dort lebenden Bürgerinnen und Bürger, sondern wir sehen, dass sie vor allen Dingen gewählt werden von Menschen, die unzufrieden sind mit ihrem Status in der Gesellschaft, unzufrieden sind mit den Dingen, wie die Gesellschaft läuft, natürlich auch dezidiert von Menschen mit rassistischen, migrationsfeindlichen, fremdenfeindlichen Weltanschauungen bis hin zum Rechtsextremismus. Aber wir sehen eben vor allem, dass es der AfD gelingt, unabhängig von ihren Personen im Grunde all die Sorgen, die Ängste, die Befürchtungen, sozusagen eigenen Status einzubüßen. Das reicht von, kann ich meine Wohnung noch bezahlen, bis hin zu, ist mein Job sicher? Das sozusagen zu kanalisieren und vor allen Dingen ein Feindbild dafür aufzubauen, nämlich Menschen mit Migrationshintergrund zu sagen, ohne die würde es uns besser gehen. Und das ist eben unabhängig von der Frage, ob wir nach Sachsen-Anhalt schauen oder in andere Bundesländer, das eint tatsächlich die Unterstützerinnen der Partei in allen Ländern, die dieses Jahr wählen.
Die Idee der Union war, wir räumen das Thema Zuwanderung ab durch einen harten Kurs, mindestens rhetorisch, durch Erhöhung der Abschiebezahlen, stetige Grenzkontrollen. Irgendwann entfällt dann die Notwendigkeit, mit einer Wahl der AfD Druck auf die anderen Parteien auszuüben. Funktioniert das schon?
Nein, das halte ich auch schon, seitdem man es versucht, für abwegig. Da gibt es auch international viel vergleichende Forschung, die doch in der Tendenz sehr stark andeutet, dass dieser Kurs eigentlich das Gegenteil provoziert. Man muss sich ja nur mal kurz hineinversetzen in die Lage der Wählerschaft der AfD. Die würden doch in so einem Moment, wenn, ich sag's mal in Anführungszeichen, endlich die Migrationspolitik so stattfindet, wie sie sich wünschen, doch erst recht keinen Grund haben, andere Parteien zu wählen, zum Beispiel die CDU, sondern sich bestärkt fühlen, also das erleben, was wir auch wissen, was wichtig ist, um Menschen zur Wahl zu mobilisieren, nämlich Selbstwirksamkeit. Also dass man selber sozusagen Gehör findet. Und ich glaube, man muss immer noch den Unterschied machen. Es geht natürlich darum, in der Sache Probleme, die es in der Migrations- und Integrationspolitik gibt, anzusprechen. Wir sehen, es gibt große Mehrheiten, auch in den Anhängerschaften anderer Parteien, zum Beispiel für eine rigidere Rückführung von Straftätern. Aber es geht eben nicht darum, sich sozusagen mit dem Menschenbild, wenn wir etwa an das Remigrationskonzept denken, das jetzt auch im sachsen-anhaltinischen Wahlprogramm der AfD auftaucht, das die AfD propagiert, sondern zu sagen, wir machen eine Migrationspolitik, aber wir machen sie im Rahmen sozusagen unserer Werte und unserer rechtlichen Regeln.
Frau Reuschenbach, lassen Sie uns noch zusammen nach Schwerin blicken. Der NDR und Infratest DIMAP haben einen neuen MV-Trend vorgelegt. Dort wird in 8 Monaten gewählt. Die SPD legt darin 6% zu, auf jetzt 25%. Die AfD fällt 3% hinter ihren Wert vom September zurück und liegt jetzt bei 35%. Hören wir zuerst Reaktionen, die Stefan Ludmann zusammenfasst.
Kaum waren die Umfragezahlen gestern Abend auf der NDR-Seite zu lesen, da hatte die SPD schon ihre eigenen Social-Media-Kanäle gefüttert. SPD legt zu, hieß die freudige Überschrift mit ganz vielen Likes von Genossen und Genossinnen. Und am Morgen meinte dann die Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zum 6-Punkte-Plus in der Umfrage:
Es geht in die richtige Richtung, Aber es ist noch ein weiter Weg und es wird auf jede Stimme der Bürgerinnen und Bürger ankommen, die wollen, dass dieses Land weiter stabil und verlässlich regiert wird und die vor allem wollen, dass unser Land weiter ein freies, demokratisches Land bleibt.
Ein klarer Seitenhieb der Wahlkämpferin Schwesig gegen die AfD. Die hat zwar 3 Umfragepunkte verloren, mit 35% wäre sie aber weiter klar vorn. Der Spitzenkandidat der in Teilen rechtsextremen Partei, Enrico Schuld, meinte, das Minus sei kein Anlass zur Sorge.
Also das nehmen wir ganz gelassen hin. Wir hatten natürlich jetzt auch intern ein bisschen Klärungsbedarf und vielleicht hat sich das sozusagen auch wiedergespiegelt in den Umfragen.
Mit Klärungsbedarf meinte Schuld den offenen Machtkampf zwischen ihm und seinem Fraktionschef Nikolaus Kramer um die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl. Den parteiinternen Zoff hatte Schuld erst am Wochenende für sich entschieden.
Aber nun ist ja das Ergebnis da gesprochen worden und geht es jetzt mit voller Kraft in den Wahlkampf und ich glaube, dass wir jetzt auch noch deutlich Prozente zulegen können.
Lange Gesichter gab es heute bei der CDU. Spitzenkandidat Daniel Peters versuchte das Verharren seiner CDU bei 13% mit einem Klassiker aus der Politiksprache zu erklären.
Na, Umfragen sind eine Momentaufnahme. Das kann sich innerhalb der nächsten Tage schon wieder ändern, wenn die Stimmungslage sich verändert. Insofern bin ich da relativ gelassen. Wir bleiben zuversichtlich.
Peters hofft auf Inhalte und er warnte vor einer möglichen linken Mehrheit aus SPD, Linken und BSW. Diese Mehrheit gibt es bisher allerdings nicht. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kommt laut Umfrage auf 6%. Das sei doch stabil, meinte Parteisprecher Thomas Schneider. Man sei zufrieden. Linken-Landeschef Hennes Herbst wertete die erneuten 12% für seine Partei als anhaltenden Zuspruch. Soziale Gerechtigkeit müsse das Wahlkampfthema werden. Und die Grünen setzen auf eine Art Anti-AfD-Effekt. Die Spitzenkandidatin Claudia Müller erklärte, ohne ihre Partei sei eine stabile demokratische Mehrheit nicht möglich. Mit jetzt 4% allerdings wäre ihre Partei im Landtag nicht mehr vertreten.
Stefan Ludmann aus Schwerin. Julia Reuschenbach, was ist dort nun anders als in Sachsen-Anhalt? Dass hier eine Ministerpräsidentin mit Bekanntheit, mit Amtsbonus da ist, die bloß nicht AfD-Stimmen jetzt auf sich zieht?
Naja, zumindest ist das ein gewisser sozusagen Startvorteil für Manuela Schwesig, dass sie jetzt tatsächlich doch schon eine ganze Weile im Amt ist. Sie ist sehr bekannt im Bundesland und auch trotz aller Kritik, wenn man etwa an die Debatte um die Stiftung rund um Nord Stream 2 denkt, genießt sie immer noch ein doch relativ hohes Ansehen in der Bevölkerung. Und sie hat sehr unpopuläre Gegenkandidaten, sowohl in der AfD als auch bei der CDU, die kaum Bekanntheit im Land bislang haben. Das kann ein Vorteil sein und sicherlich wird auch die Idee des Wahlkampfes darin bestehen, sozusagen diese Polarisierung zwischen SPD und AfD nach vorne zu stellen. Wir haben gesehen, der Amtskollege Dietmar Woidke in Brandenburg hat das erfolgreich praktiziert. Aber natürlich ist am Ende auch da die entscheidende Frage, kann nicht nur Manuela Schwesig als Person, sondern kann sie auch mit ihrer Sozialdemokratie überzeugen und in den drängenden Themen, wo wir jetzt sehen, dass wie zum Beispiel übrigens noch in Rheinland-Pfalz das Thema Bildung und Schule stärker in den Vordergrund gerückt ist, tatsächlich da auch inhaltlich überzeugende Angebote zu machen.
Aber Methode Woidke mit der Ansage ich oder die AfD, er hat auch alle Koalitionspartner unter den Bus geworfen und steht heute vor Problem, was auch Schwesigs Problem werden könnte.
Absolut, das ist immer sozusagen die Kehrseite einer solchen Zuspitzung, dass in der Regel kleinere Parteien unter einem solchen sozusagen Spitzenduell leiden und wir eben sehen, dass durch die Stärke der AfD, wir haben es auch in Thüringen beispielsweise gesehen, dann eben die Schwierigkeit entsteht, dass unter Umständen potenzielle Koalitionspartner für etwa in dem Fall die SPD gar nicht mehr erst in den Landtag kommen oder so klein werden, dass es nicht reicht. Auch da würde ich sagen, das gilt für beide Wahlen, auch für Sachsen-Anhalt. Es ist noch lange Zeit, es kann sehr viel passieren. Wir wissen, dass zu einem solchen Zeitpunkt wie jetzt, 8 Monate vor den Wahlen, unglaublich viele Menschen noch absolut unentschlossen sind, wem sie ihre Stimme geben würden. Das heißt für Mecklenburg-Vorpommern, es ist nicht ausgeschlossen, dass am Ende der momentane Koalitionspartner, nämlich die Linke, die ja durchaus auch bundesweit gerade im Aufwind ist, die in Westdeutschland Erfolge feiern könnte im März, noch mal profitieren kann und am Ende womöglich es für eine rot-rote Fortsetzung reicht. Aber ich würde auch davon ausgehen, für Mecklenburg-Vorpommern wird es ähnlich eng und knapp werden wie für Sachsen-Anhalt, sodass es nicht immer nur um die Frage geht, sozusagen, ob die AfD vorne liegt, sondern auch vor allem um die Frage, welche Koalitionen, welche gemeinsamen Mehrheiten sich dann nach einem Wahlgang überhaupt finden lassen.
Die Politikwissenschaftlerin Dr. Julia Reuschenbach von der Universität Hamburg. Sie heißt Tova Friedman, wurde in der Nähe von Danzig geboren, aber als fünfjähriges Mädchen hatte sie keinen Namen mehr. Die Nazis in Auschwitz hatten für sie eine Nummer, 27633, tätowiert in den Arm. Den streckt sie heute auf TikTok vor die Kamera, denn ihr Enkel sorgt dafür, dass man ihre Stimme jetzt, da sie 87 ist, weiter hört in der Welt. Heute sprach sie in der Holocaust-Gedenkstunde im Deutschen Bundestag.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat Tova Friedman eingeladen. Eine Frau, die als Kind das Vernichtungslager Auschwitz überlebt hat.
Dass Sie heute hier die Kraft finden, zu uns zu sprechen, zu ermahnen, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk.
Und Tova Friedman wird ermahnen, später. Erst wird sie erinnern.
I am your witness.
Ich bin ihre Zeugin, sagt sie und erzählt von ihrer Kindheit, wie sie mit 5 Jahren deportiert wurde, wie sie nach Auschwitz kam, wie ihre Mutter ihr Überlebensstrategien beibrachte, einer 5-Jährigen, die nur Hunger, Elend und Tod kennenlernte. Einige Abgeordnete kämpfen mit den Tränen und Tova Friedman sagt, ich bin das Kind, das Hitler fürchtete.
I am the child that Hitler feared. His motto was, leave no witnesses.
Keine Zeugen zurücklassen, das wollte er. Aber Nova Friedman blieb am Leben. Und so spricht sie heute im Bundestag. 87 Jahre alt, eine beeindruckende Frau, voller Energie und Entschlossenheit. Ich hatte Angst, hierher zu kommen, sagt sie und schildert, wie sie das Aufkommen des Antisemitismus erlebt, dass ihr Enkel die jüdische Kippa in den USA nicht offen tragen kann, dass in Europa Menschen offen mit Hitler sympathisieren.
This is exactly how it began right here in the 30s.
So hat es in den 30er Jahren begonnen, warnt sie. Ihre Stimme ist jetzt entschieden. Tova Friedman klingt resolut, als sie anerkennt, dass die Politik sich ja gegen Antisemiten stellt, aber dass das nicht genug sei. Robuster sollen sie handeln, die wichtigsten Politiker in Deutschland, die da vor ihr sitzen. Ein bisschen härter.
A little tougher, so they are scared of you. You are the most important people in Germany that are sitting right now. You have the power to do that. Please use it.
Beinahe flehend klingt sie jetzt und sagt, nie wieder darf nicht nur ein Spruch sein.
Never again is not a slogan, but a lasting commitment.
Nie wieder ist eine Verpflichtung. So endet Tova Friedman und die Abgeordneten applaudieren. Minutenlang, stehend. Auch der Mann, der den Holocaust mal als Vogelschiss in der deutschen Geschichte bezeichnet hat. Alexander Gauland, AfD. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte zuvor über Artikel 1 des Grundgesetzes gesprochen. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Es ist kein Vorschlag zur Güte. Er ist kategorischer Imperativ.
Sabine Henkel über die Holocaust-Gedenkstunde im Bundestag. Mit dem Ausgleich, eine Sekunde vor Abpfiff der regulären Spielzeit und dann noch einmal mit dem knappen Sieg in der Verlängerung zerstörte die deutsche Handballnationalmannschaft im Sommer 2024 in Lille den Traum der Franzosen vom Olympiasieg im eigenen Land. Heute steht man sich wieder gegenüber im dänischen Herning bei der EM. Im letzten Hauptrundenspiel geht es für die DHB-Auswahl um den Einzug ins Halbfinale. Ein Remis gegen Frankreich würde dazu reichen. Bundestrainer Alfred Gislason sieht die Chancen heute bei 50-50. Desiree Krause.
Die Regeln vor diesem Spiel sind relativ einfach. Der Gewinner kommt weiter, Deutschland reicht sogar ein Unentschieden, und der Verlierer fliegt raus. Deutschland und Frankreich kämpfen um den Einzug ins EM-Halbfinale. Dieses letzte Hauptrundenspiel ist laut Lukas Mertens quasi also...
Es ist Viertelfinale, das muss man einfach so sagen.
Ein Viertelfinale gegen Frankreich. Da war doch was. 2024 in Frankreich.
Haben die Deutschen jetzt nochmal die Möglichkeit, hier mit dem alles entscheidenden Wurf den Deckel drauf zu machen. Tor, 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 Tor. Jetzt ist es durch, jetzt ist es durch. Deutschland im Halbfinale. Spiel.
Die längst verloren geglaubte und dann spektakulär gedrehte Partie bei den Olympischen Spielen ist in die Geschichte eingegangen. Es war und ist immer noch ein Stich ins Herz der Franzosen bei den Spielen im eigenen Land. Und das DHB-Team um Keeper David Späth hat das alles natürlich auch nicht vergessen.
Natürlich ist das ein schöner Moment gewesen für uns alle. Und wir würden das genauso nehmen, wenn es so passiert. Vielleicht nicht so ganz so spannend, aber ich glaube, ein Punkt reicht uns ja. Deswegen würde es dann ja nicht in die Verlängerung gehen.
Darauf wollen sie es aber gegen die bisher sehr torfreudigen Franzosen nicht ankommen lassen. 3 EM-Torrekorde haben sie in diesem Turnier schon aufgestellt. Und auch wenn es bereits 2 Niederlagen in der Hauptrunde gab, Späth weiß um die Stärken von Le Bleu.
Es ist eine Weltklasse-Truppe mit unfassbar vielen Weltklasse-Spielern. Überragende Rückraumspieler, die uns vor Probleme stellen werden. Aber wir werden uns das anschauen und versuchen, das so gut wie möglich zu lösen, damit wir dann als Sieger vom Platz gehen.
Der Druck ist auf beiden Seiten groß. Für Linksaußen Lukas Mertens, der im Spiel gegen Dänemark eine Pause bekam, ist der K.O.-Charakter der Partie kein Problem. Ganz im Gegenteil.
Unter Druck kannst du die höchste und beste Leistung bringen. Gerade das macht es ja aus. Ich freue mich eigentlich immer, wenn solche Drucksituationen da sind. Ich versuche das immer ins Positive umzuwandeln, den Druck.
Positiv wäre ein Punktgewinn oder der Sieg. Und die deutschen Handballer wären damit im Halbfinale.
Desiree Krause aus Herning am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Mittwoch.